ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Jesse Hinschel, hallo.
Ohne Erdöl keine Industriegesellschaft.
Drill, baby, drill.
Machen wir uns da nichts vor.
Präsident Donald Trump hat kein Hehl daraus gemacht, dass er mehr Ölbohrungen will.
Diesel, Benzin und Flugbenzin.
Kein Rohstoff ist im Grunde so eng verknüpft mit globalen Entwicklungen.
Baby, drill.
Saudi-Arabien braucht einen höheren Rohölpreis.
Drill.
Um seinen Haushalt auszugleichen.
Baby, drill.
Eine Welt ohne Erdöl ist anzustreben. Aber diese Welt wird nicht mehr vereinbar sein mit der Konsumgesellschaft, die wir aufgebaut haben.
Erdöl gilt als flüssiges Vermögen, als schwarzes Gold. Es ist einer der wichtigsten, aber auch der umstrittensten Rohstoffe unserer Zeit. Die effiziente Energiequelle bringt viele Vorteile mit sich, aber zu einem hohen Preis. Als Brennstoff wird es zum Klimakiller. Ölvorkommen sind immer wieder Ursache für gewaltsame Konflikte. Gleichzeitig spielt Öl immer noch eine entscheidende Rolle bei der Mobilität, der Wirtschaft und der Energiesicherheit. Kurz gesagt, Öl bedeutet Macht. Doch aktuell sinkt der Ölpreis auch massiv. Der Grund: Trumps Zollkrieg mit China und ein Streit im Ölkartell OPEC+. Wie es dazu gekommen ist, welchen Einfluss Rohöl weiterhin auf die Weltwirtschaft hat und welche Rolle der fossile Brennstoff in Zukunft noch spielen wird, besprechen wir in der nächsten knappen Stunde. Unsere heutigen Gesprächspartner sind die Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia Kempfert, Geologieprofessor Dr. Ingo Sass, Klimaaktivistin Carla Remzma und Ökonomieprofessor Dr. Nico Pech. Zu hören gibt es uns aber auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Drill, Baby, Drill. Öl macht Geld. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Mit diesem alten Republikaner-Slogan, Drill, Baby, Drill, also Bohr, Baby, Bohr, startete US-Präsident Trump seine Amtszeit und kündigte so die Rückkehr der USA zu fossilen Energieträgern an. Eigentlich fing das Jahr für die Ölindustrie damit schon mal vielversprechend an. Das dachte man sich auch in der Börse. Doch dann das böse Erwachen. Der Ölpreis ist seit Anfang des Jahres um ein Fünftel gesunken. Warum das so ist und wer dafür die Verantwortung trägt, erklärt Konstantin Röse.
Wer gerade zur Tankstelle fährt, der dürfte sich freuen. Tanken ist so günstig wie seit Monaten nicht. Laut ADAC haben die Kraftstoffpreise für Benzin oder Diesel deutlich nachgegeben. Ein Grund dafür sind die Ölpreise. Seit Anfang des Jahres haben sie deutlich verloren. Ein Rohölfass der Nordseesorte Brent kostet aktuell rund 64 Dollar, mehr als 20% weniger als noch im Januar. Denn das Ölkartell der OPEC-Plus-Länder, dazu gehören Saudi-Arabien, Irak und Russland, fördern deutlich mehr Rohöl. Aber auch die USA haben ihre Produktion stark hochgefahren, erklärt DK-Volkswirtin Gabriele Wiedmann.
Das heißt, wir haben mehr Angebot. Das drückt tendenziell dann den Ölpreis. Und zum Zweiten sind seit Jahresanfang die Wachstumsaussichten für die Welt schlechter geworden. Gerade wegen der Zolldiskussion waren die Ängste an den Märkten einfach riesengroß, dass es zu einer Weltrezession kommt.
Die Folge wäre, dass weniger Waren produziert und transportiert werden. Das sorgt für eine geringere Nachfrage nach Öl. Kurios auch, eigentlich wollen die Ölländer ihre Fördermenge kürzen, um die Preise stabil zu halten. Doch es gibt einen Kampf um Marktanteile beim Ölkartell. Manche Förderländer wie Kasachstan produzieren deutlich mehr als vereinbart, erklärt Tula Nguyen, Rohstoffexpertin der Commerzbank.
Da ist vor allem Saudi-Arabien, der saudi-arabischen Führung, der Kragen geplatzt. Und jetzt werden diese Länder dadurch abgestraft, dass dann auch die großen Förderländer und Saudi-Arabien ihre Fördermenge deutlich erhöhen.
Erhöhen dürfte seine Fördermenge auch der Iran, denn die Vereinigten Staaten zeigen sich jüngst optimistisch in den Gesprächen um ein neues Atomabkommen. Wenn Sanktionen gelockert werden, dann könnte der Iran wieder mehr Öl fördern. Mehr Marktanteile dazu gewinnen möchte aber auch Donald Trump. Er treibt deshalb den Ausbau des Ölfrackings im Land voran, also die Gewinnung von Öl in tiefen Gesteinsschichten. Ein schwieriges Thema auf der Nahostreise des US-Präsidenten. Saudi-Arabien etwa ist immer noch stark auf das Geschäft mit Öl angewiesen.
Saudi-Arabien braucht einen höheren Rohölpreis, 90 oder über 90 Dollar je Barrel, um seinen Haushalt auszugleichen, um die sehr, sehr hohen Ausgaben der saudi-arabischen Regierung zu finanzieren.
So Tunlan Nguyen von der Commerzbank. Ein sinkender Ölpreis hat aber auch Vorteile, besonders für Europa, sagt Edgar Walk, Chefvolkswirt vom Bankhaus Metzler.
Je niedriger der Ölpreis, desto weniger müssen wir für unsere Ölimporte bezahlen und desto mehr Geld bleibt übrig für andere Konsumgüter oder Investitionsgüter. Von daher ist es ein positives Konjunkturpaket, wirkt eigentlich wie eine Steuersenkung.
Nach der vorläufigen Zolleinigung der USA und China sieht Walk trotzdem keine größeren Preiseffekte beim Öl nach oben. Die zusätzliche Nachfrage nach Öl bleibe gering, auch langfristig, weil weltweit etwa Elektroautos immer gefragter werden.
Und wir sehen eine steigende Tendenz zur E-Mobilität. Wir sehen eine stärkere Tendenz zu Solar und Wind, auch in den USA. Das heißt also, wenn ich jetzt als Unternehmen nachdenke, wo steht die Ölnachfrage in 15, 20 Jahren, kann ich mir ausrechnen, die wird eher sinken.
Das dürfte man dann auch an den Tankstellen sehen, wenn Autofahrerinnen und Autofahrer nicht mehr auf Benzin oder Diesel angewiesen sind.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sich aus dem niedrigen Ölpreis ergeben, darüber sprechen wir jetzt mit Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Universität Lüneburg. Hallo Frau Professor Kempfert.
Hallo Frau Henschel, ich grüße Sie.
Wir haben es eben im Beitrag gehört, das Ölkartell OPEC Plus, also eine Gruppe von mehr als 20 Ländern, die eigentlich dafür zuständig sind, die Ölfördermenge zu koordinieren und deren Interesse ja auch eigentlich ist, den Ölpreis möglichst hoch zu halten, ist jetzt aber dafür verantwortlich, dass der Ölpreis sinkt. Tatsächlich kündigten die OPEC-Plus-Länder auch noch an, die Produktion ab Juni sogar zu auszuweiten. Frau Kempfert, wie sinnvoll ist denn so ein Ölkartell wie OPEC Plus, wenn sich die Mitglieder gar nicht an die Vereinbarung halten?
Ja, das beobachten wir schon seit längerem, dass die OPEC-Staaten sich da nie so ganz einig sind, was sie eigentlich wollen und wo sie hinwollen. Jeder hat da so seine Individualinteressen und die Macht der OPEC bröckelt schon lange. Sie können schon lange nicht mehr die intendierten Ziele erreichen, dass die Preise steigen oder je nach Bedarf, was sie da gerade erreichen wollen, sondern es gibt eben große andere Anbieter, wie beispielsweise die USA, die sehr stark auf den Ölmarkt gekommen sind, oder auch Russland, obwohl sie Sanktionen haben, aber auch viele andere Länder, die einfach dafür sorgen, dass die Macht der OPEC schwindet und die sich ja auch untereinander überhaupt nicht einig sind. Also da ist häufig schon so eine Entwicklung, wie wir es aktuell sehen, zu beobachten.
Also kann man auch sagen, die OPEC schafft sich eigentlich selbst ab?
Ja, die OPEC hat sich schon seit einer Weile so ein bisschen abgeschafft, kann man sagen, weil sie wirklich nicht mehr diesen Einfluss hat und weil man mitbekommt, dass sie sich untereinander nicht einig sind, zerstritten sind, jeder so seine eigenen Interessen hat und es auch nicht mehr so funktioniert wie früher, weil einfach auch große andere Anbieter dabei sind mit ganz anderen Interessen.
Im Sinne der OPEC ist wahrscheinlich auch eher weniger Umwelt- und Klimaschutz. Dafür versucht man zumindest in der EU, die Umwelt besser zu schützen. Und damit eben Unternehmen auch weniger Schadstoffe ausstoßen, setzt die EU auf den Emissionshandel mit Zertifikaten. Frau Professor Kempfert, welchen Einfluss haben denn solche Steuerungsmechanismen tatsächlich auf die Ölförderung?
Ja, es ist eben so, dass man mit diesen CO2-Zertifikaten oder Emissionszertifikaten einen Anreiz schaffen will, wenn man fossile Energie verteuert wie Öl, dass man davon eher weggeht. Sprich beispielsweise, dass der Benzinpreis höher ist, das merken wir ja auch aktuell schon, da gibt es ja einen CO2-Preis und dieser wird weiter steigen, damit es Anreize gibt, beispielsweise auf ein Elektroauto umzusteigen. Wir wissen aber auch, dass die Preise dafür sehr hoch sein müssten, auch sehr stark steigen müssten, damit überhaupt eine Anreizwirkung entsteht, ähnlich im Gebäudesektor. Da hat man ja schon recht hohe Preise für fossile Energie, insbesondere Gas. Und trotzdem werden weiter Gasheizungen eingebaut. Also insofern ist ja das Ziel eigentlich, wegzukommen von fossiler Energie. Aber über einen CO2-Preis ist es sehr schwierig. Wir nennen das Preiselastizität der Nachfrage. Die ist sehr gering. Das heißt, da passiert nicht allzu viel, selbst wenn da ein höherer CO2-Preis da ist. Und insofern hat das auch dann indirekt Auswirkungen auf die Ölförderung oder Ölmenge oder Ölmarkt, weil wenn die Nachfrage weiterhin hoch ist, dann gibt es auch eine entsprechende Reaktion und umgekehrt. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Mhm.
Ja, der niedrige Ölpreis führt ja gerade aber trotzdem in der gesamten Ölbranche zu sinkenden Gewinnen. Was bedeutet das für uns in Deutschland? Also wie wirkt sich das auf unsere ja, aktuell doch eher schwächelnde deutsche Wirtschaft aus?
Ja, ein niedriger Ölpreis hilft erstmal, weil wir immer noch sehr fossil abhängig sind. Also wir importieren ja Öl, müssen es auch importieren und sind damit eben sehr abhängig von den Preisen. Und ein niedriger Ölpreis bei einer schwächelnden Wirtschaft ist jetzt nicht unbedingt das Gift, sondern umgekehrt, es kann eher helfen. Andererseits wollen wir aber auch schrittweise wegkommen vom Öl und entsprechende Maßnahmen werden ergriffen, sodass es schon sinnvoll wäre, man würde endlich diese Teufelsspirale durchbrechen und wegkommen von fossilen Importen, mehr Energiewende umsetzen, Energie sparen, energetisch sanieren, Elektromobilität und alles, was dazugehört, dann würde die Wirtschaft auch noch mehr profitieren, egal welcher Ölpreis da ist.
Mhm. Was glauben Sie, wie lange dauert es noch, bis Europa wirklich unabhängig wird?
Na, wir sehen schon eine Entwicklung in Richtung Elektromobilität. Das kommt auch durch die chinesischen Hersteller, die sehr preiswerte Fahrzeuge auf den Markt bringen werden. Das tun sie aktuell schon. Aber das ist so ein Game Changer, wo man auch eine Entwicklung sehen wird, dass man noch mehr Elektromobilität in den Markt kommt. Im Moment ist das nicht so. Und das andere ist auch die energetische Sanierung. Auch da wird man jetzt politisch, auch wenn es im Moment nicht so ganz stark unterstützt wird, aber dennoch eine Bewegung sehen. Und beim Autoverkehr wird man auch je nach Entwicklung schon auch eine Abkehr von fossiler Energie früher oder später sehen.
Das zeigt sich ja zumindest aktuell gerade auch ein bisschen bei den Öl- und Gaskonzernen. Vor wenigen Tagen berichtete ja auch Europas größter Öl- und Gaskonzern Shell von einer möglichen Übernahme des britischen Öl- und Gaskonzerns BP. Die waren tatsächlich mal zweitgrößte Ölkonzern der Welt, steht mittlerweile aber wegen seines doch sehr stark gesunkenen Aktienkurses ziemlich schlecht da. Das Unternehmen hatte zuvor auf einen grünen Energiewendekurs gesetzt mit hohen Investitionen in erneuerbare Energien. Der hat sich ja bis jetzt nicht wirklich ausgezahlt. Frau Professor Kempfert, was zeigt uns das? Also wie schwierig ist es denn wirklich für Ölkonzerne, sich neu zu erfinden, erfolgreich eine nachhaltige Wende zu vollziehen?
Ja, bei der Größe der Konzerne ist es natürlich nicht ganz trivial. Aber wir sehen beispielsweise, wenn man mal in die Geschichte schaut, in Dänemark hat der ein Ölkonzern sich erfolgreich transformiert in einen Windenergiekonzern, Offshore-Windenergiekonzern. Der war nun deutlich kleiner, aber immerhin hat er diesen Wandel geschafft. Also ein Konzern wie Shell kann das auch, hat das aber in der Vergangenheit viel zu halbherzig getan, musste ja auch Gerichtsurteile da über sich ergehen lassen, hätte sehr viel mehr machen können und dann auch einen Markt erobern. Das ist zum Teil ja auch gelungen, aber bei den Margen, die im Moment ja immer noch da sind bei dem internationalen Ölgeschäft und jetzt noch mit der Entscheidung auch Trump, die nur auf Öl zu setzen, Drill Baby Drill, da locken große Margen durch Ölgeschäfte und da ist zu erwarten oder war zu erwarten, dass da doch wieder stärker auf das Ölgeschäft gesetzt wird und so tut es auch eben Shell im Moment. Ich halte das für den falschen Weg, aber es ist enorm schwierig, aufgrund der weltpolitischen, geopolitischen Lage wirklich da ein Umschwenken zu erleben oder auch umsetzen zu können.
Was glauben Sie, wäre nötig und notwendig, damit es dann zu diesem Umschwenken doch kommen könnte?
Ja, zum einen haben wir das Paris-Abkommen weltweit, wo auch die Staaten sich verpflichtet haben, die Emissionen zu senken. Das könnte ein guter Anlass sein, um weltweit auch sich abzustimmen über einen CO2-Preis oder CO2-Steuer, dass man einfach fossile Energie nicht mehr subventioniert, das wäre mal der eine Schritt, sondern stärker besteuert. Und zum anderen wird es auch notwendig sein, in den einzelnen Staaten mehr zu tun. Gerade Deutschland ist ja gut beraten, sich eben nicht mehr so abhängig zu machen von fossilen Energien aufgrund eben der geopolitischen Lage und das ist ein schwerer Weg, wie man ja sieht, aber nicht unmöglich und ich hoffe einfach, dass die jetzige Regierung da auch wirklich mehr tut.
Darauf ist auf jeden Fall zu hoffen. Vielen Dank, Professor Dr. Claudia Kempfert, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, und wir haben es eben gehört, die Uneinigkeiten der OPEC-Staaten und der Zollkrieg zwischen den USA und China sind ein wahrer Motor für den tiefen Rausch des Ölpreises. Und wie heißt es so schön, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte, in dem Fall die Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn laut ADAC ist der Spritpreis auf einem neuen Jahrestiefstand angekommen. Wovon die Spritpreisentwicklung abhängt, fasst Gabi Beck zusammen.
Autobahnraststätte Medenbach an der Esso-Tankstelle hier bei Wiesbaden an der A3 ist gerade wenig los. Die meisten kaufen nur einen Kaffee oder nutzen die Toiletten. An den Zapfsäulen hält kaum ein Autofahrer an.
Ich gehe hier nicht hin, weil es normal zu teuer ist. Es ist ja viel teurer als draußen. Aber wir haben es relativ eilig heute und deshalb sind wir hier schnell hin. Ist also meines Erachtens auch nicht gerechtfertigt, sondern Abzocke.
Das versuche ich zu vermeiden, an der Raststätte zu tanken. Da sind vielleicht 20-25% nochmal on top.
Dann nimmt er sich lieber nur einen Kaffee und teilt seine Erfahrungen mit den Benzinpreisen.
Das beobachte ich im Prinzip jedes Jahr, kurz vor Ferien, Sommerferien, Osterferien, Weihnachten, als auch Feiertage. Da werden die Preise stark angezogen. Ja, festgestellt habe ich, dass nach 18 Uhr die Preise gesenkt werden.
Und so passt er sein Tankverhalten den Preisen an.
Indem ich eine App habe und die Preise vergleiche. Am Wochenende vermeide ich zu tanken, weil dort an Wochenenden wird nochmal der Preis angehoben. Ja, grundsätzlich mindestens eine Woche, Dienstag, Mittwoch tanke ich.
Das ist auch der Rat des ADAC Hessen-Thüringen. Pressesprecher Oliver Reidegeld verweist auf die derzeit gesunkenen Rohölpreise und klagt, dass die noch nicht bei den Tankstellen angekommen seien.
Wenn wir jetzt Phasen haben, wo der Rohölpreis dann wieder niedriger notiert und da würden wir uns einfach von den Mineralölkonzernen erwarten, dass sie diese Preisänderungen auch zügig an den Verbraucher weitergeben.
Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie ist der Lobbyverband der Mineralölindustrie in Deutschland. Sprecher Alexander von Gersdorf findet es falsch, den Benzinpreis direkt mit dem Ölpreis zu vergleichen.
Der Denkfehler vieler Beobachter ist, den Ölpreis in direkten Bezug zum Verbraucherpreis zu setzen. Dazwischen liegt aber zum einen noch der Euro-Dollar-Kurs. Vor allem aber ist der Produktpreis, also der Einkaufspreis der Tankstellen für Benzin und Diesel, die entscheidende Basis für den Verkaufspreis.
Der Spritpreis hat also nicht nur allein mit dem Ölpreis zu tun, auch Raffineriekosten und Steuern spielen mit rein. Das bestätigt auch der ADAC, fordert aber trotzdem für die Autofahrer niedrigere Preise. Sprecher Oliver Reidegeld.
Also natürlich kann jetzt eine Preissenkung nicht 1:1 vom Rohölpreis weitergegeben werden, weil es ist schon richtig, Kraftstoffpreis setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Das sind so etwa 60% Steuern und Abgaben, die darauf fällig werden. Die CO2-Bepreisung ist ja auch noch mit dabei. Aber 40% sind dann eben die Produktionskosten. Und da ist natürlich der Rohölpreis mit einbeziffert. Und insofern sehen wir da schon deutlich Margen, dass man im Preis noch nach unten gehen kann.
Die ungewissen Aussichten beim weltweiten Wirtschaftswachstum drücken derzeit den Ölpreis. Aber das kann sich täglich ändern, sagt unter anderem auch die Online-Plattform Clever Tanken. Ihr Fazit? Geopolitische Spannungen, Handelskonflikte und wirtschaftliche Unsicherheiten könnten auch in den nächsten Wochen zu einem Auf und Ab der Rohölpreise und damit auch der Tankstellenpreise führen.
Ja, aktuell liegt der Spritpreis sehr ungefähr bei 1,60, 1,70 für Benzin und so rund 1,50 für Diesel, mal mehr, mal weniger. Und das, obwohl der Rohölpreis ja deutlich gesunken ist. Man merkt beim Tanken schon, ne, den Preisabfall, aber jetzt auch nicht so unendlich stark. Wie eben im Beitrag gehört, liegt das zum einen am Euro-Dollar-Kurs und zum anderen am Produktpreis, also dem Einkaufspreis durch die Tankstellen, der höher sei. Darüber sprechen wir jetzt mit Andreas Hölzel vom ADAC. Hallo.
Hallo.
Herr Hölzel, warum werden denn die niedrigeren Rohölpreise nicht direkt an die Verbraucher weitergegeben? Also machen da Raffineriekosten und Steuern wirklich so einen hohen Anteil aus?
Also es ist nicht so, dass der Rohölpreis nicht an die Verbraucher weitergegeben wird, der sinkende Rohölpreis. Es dauert nur ein bisschen länger und es wirkt sich natürlich auch nicht 1:1, also unmittelbar aus, denn eben an den Kraftstoffpreisen, da stecken ja noch andere Faktoren drin. Das ist einmal eben der Rohölpreis und wenn der sinkt, dann merkt man das oft ein bisschen verzögert, aber man merkt es schon und es war ja jetzt zuletzt auch so. Also beispielsweise bei Dieselpreis ist, wenn ich mir die Preiskurve der letzten Wochen anschaut, dann ist bis auf eine Ausnahme ist der Preis eigentlich kontinuierlich gesunken. Und letztlich ist es so, dass eben neben dem Rohölpreis wir auch einen sehr großen Steueranteil haben bei beiden Kraftstoffsorten. Und hinzu kommt dann auch noch die CO2-Abgabe, die wir jetzt auch schon seit einigen Jahren als weiteren Faktor mit einkalkulieren müssen.
Deswegen ist es bei uns in Deutschland einfach ein bisschen teurer an der Zapfanlage.
Ja gut, die CO2-Abgabe ist natürlich auch eine EU-Sache. Das heißt, andere Länder machen sowas auch oder ähnlich. Wir haben nur das dann den Fall, dass ab 2027 die CO2-Abgabe auf dem europäischen Markt neu ausgehandelt wird. Und dann kann das nochmal richtig ansteigen und kann richtig teuer werden. Derzeit haben wir einen relativ entspannten Spritpreis, sowohl bei Benzin als auch bei Diesel. Kann sich aber ändern, denn CO2-Abgabe ist jedes Jahr zuletzt gestiegen. Und wie gesagt, ab 2027 rechnen wir damit, dass sich diese Abgabe nochmal deutlich erhöht.
Mhm. Was denken Sie denn auch, wie tief, aber jetzt erstmal in naher Zukunft, die Preise noch sinken könnten?
Immer schwer zu sagen, hängt natürlich wirklich sehr stark mit der Entwicklung des Ölpreises zusammen. Und da haben wir natürlich relativ viele Faktoren. Kein Rohstoff ist im Grunde so eng verknüpft mit globalen Entwicklungen, mit der ganzen Machtpolitik wie Öl. Also das geht los bei Krisen im Nahen Osten, das geht los bei Zollpolitik, die jetzt natürlich auch ziemlich reingehauen hat, was sich ja auch am Ölmarkt bemerkbar gemacht hat. Also es gibt ganz viele Faktoren, dann natürlich auch die Fördermengen durch die OPEC Plus. Wenn die angehoben wird, sollten eigentlich die Preise sinken. Also wir haben hier sehr viele Faktoren, die einfach mit reinspielen, deswegen ganz schwer zu sagen.
Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, die Verknüpfung von Erdöl mit eben vielen verschiedenen auch wirtschaftlichen Faktoren. Die Erdöl- und die Automobilbranche sind ja sehr stark miteinander verwoben. Wenn es einen starken Einbruch in der einen Branche geben würde, bedeutet das dann auch automatisch das drohende Ende der anderen Branche für Sie?
Also man versucht ja deswegen, sich auch vom Erdöl ein Stück weit unabhängig zu machen und letztlich das ganze Thema Dekarbonisierung des Verkehrs weg von fossiler Energie hin zu erneuerbarer Energie, da ist man ja auf dem Weg. Es ist nur einfach eine sehr zähe Sache und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die Zulassungszahlen jetzt von Elektromobilität, da sieht es natürlich noch doch relativ bescheiden aus. Also gerade im privaten Bereich, private Käufer von Elektrofahrzeugen gibt es ja gar nicht so richtig viele. Es ist, wenn wir da was haben, dann ist es überwiegend, sind das die Firmenflotten oder Dienstwagen, da tut sich dann schon was, da haben wir schon Zuwächse. Aber so im privaten Sektor ist es noch nicht so berauschend, muss man sagen.
Mhm. Haben Sie denn spezielle Tipps für Autofahrerinnen, Autofahrer, wann es sich am günstigsten tanken lässt, worauf da zu achten ist?
Ganz generell ist es immer sinnvoller, abends zu tanken als am Morgen, denn wir haben so, also wenn ich mir jetzt die Durchschnittspreise für Deutschland anschaue, dann ist es immer abends 7, 8, 9 Cent günstiger als am Morgen. Das heißt, das sollte man einfach besser auf dem Heimweg abends machen als am Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Und dann ist es natürlich auch sehr sinnvoll, die Preise miteinander zu vergleichen. Dazu gibt es ganz viele Apps, die einem da helfen. Wir haben vom ADAC auch eine App, die Drive-App. Da werden im Grunde aktuell immer laufend die Preise von allen über 14.000 Tankstellen reingestellt. Und da kann man sehr gut sehen, wo ist es denn gerade am günstigsten. Also das lohnt sich schon und da kann man dann doch jedes Mal einige Euro sparen, wenn man eben ein wenig preisbewusst tankt.
Also ein bisschen Recherche hilft auf jeden Fall, um günstiger zu tanken.
Auf jeden Fall.
Ja, und vom Spritpreis wieder hin zum Rohöl. Kleiner Funfact, wer denkt, die erste erfolgreiche Rohölbohrung war in Katar, der Nordsee oder in Amerika, liegt leider falsch. Tatsächlich war die am 24. April 1858 in Wietze, einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide. Aber natürlich sprudelte auch bald schon in den USA die ersten Ölquellen. Gerade Los Angeles war mal die Stadt des Öls. Was daraus geworden ist und ob vor der Küste Kaliforniens bald wieder gebohrt wird, berichtet Antje Sieb.
Seit rund 150 Jahren wird in der Gegend von Los Angeles nach Öl gebohrt. Die erste Offshore-Förderung Ende des 19. Jahrhunderts fand vor der kalifornischen Küste statt.
By the 1920s, Southern California was providing about a fifth of all the oil in the world.
In den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sei ein Fünftel der weltweiten Ölproduktion aus Südkalifornien gekommen, erzählt ein Video des Naturkundemuseums von Los Angeles. Immer noch kann man in einigen Teilen der Stadt die Ölpumpen arbeiten sehen. Auch draußen vor der Küste wurde nach Öl gebohrt, besonders in den 60er Jahren. Bis es 1969 zu einer großen Ölpest kam. Unkontrolliert strömte vor Santa Barbara tagelang Öl ins Meer und richtete auch Wochen später noch großen Schaden an, berichtete damals der Fernsehsender NBC.
Oil is still bubbling up from the floor of the Santa Barbara Channel at the rate of nearly 4,000 gallons a day. The oil flow is less than it was when the leak began. But it is still polluting beaches, falling...
Pelicans, dolphins, fish washing up on shore.
Pelikane, Delfine, Fische, die ölverklebt angeschwemmt werden. Öl ist so zerstörerisch für die Tiere, aber auch für ihren Lebensraum.
Der Vorfall war Anlass für Proteste, erzählt Meeresbiologe Brady Bradshaw von der Umweltorganisation Zentrum für biologische Vielfalt und einer der Auslöser für in den folgenden Jahren verabschiedete Umweltgesetze in den USA.
Das Gute daran ist, dass Menschen aufgestanden sind und sich gewehrt haben gegen Offshore-Bohrungen und auch gegen andere umweltschädliche Praktiken.
Kalifornien hat in seinen Gewässern seither keine neuen Bohrplattformen erlaubt. Der Bundesstaat plant die Energiewende und will bis 2045 aus der Ölproduktion raus. Bisher reichen erneuerbare Energien aber längst nicht aus, es werden große Mengen Öl importiert. 3 Meilen vor der Küste beginnt allerdings die Zone, über die die US-Regierung die Kontrolle hat. Auch dort wird seit Jahrzehnten immer weniger Öl gefördert. Präsident Donald Trump hat kein Hehl daraus gemacht, dass er mehr Ölbohrungen will.
And we will drill, baby, drill.
Präsident Joe Biden hatte vor seinem Amtsende noch weite Gebiete vor den Küsten der USA von neuen Ölbohrungen ausgenommen. Präsident Donald Trump hat das sofort wieder rückgängig gemacht. Ob das legal möglich war, müssen jetzt Gerichte entscheiden, sagt Bradshaw.
And we're gonna fight it at every stage.
Schon vorhandene Plattformen sind ein anderes Kapitel. Die texanische Firma Sable hat vor Jahren 3 Plattformen von Exxon übernommen und will sie wiederbeleben. Auch dagegen kämpfen Umweltschützer. Die Aufbauten vor Kalifornien seien längst viel zu alt und deshalb problematisch, meint Brady Bradshaw.
Das hat auch damit zu tun, dass die Infrastruktur schon seit vielen Jahren vor der Küste rumsteht, weit über die erwartete Lebensdauer hinaus.
Die Firma Sable arbeitete in den letzten Monaten an den Pipelines zu den Plattformen. Dafür habe sie aber gar keine Genehmigung gehabt, sagt die kalifornische Küstenkommission und hat eine Strafe in Millionenhöhe verhängt. Steve Rush, der Vizepräsident von Sable hingegen, sagte dem Fernsehsender Fox, es ginge nur darum, die längst vorhandene Pipeline wieder in Schuss zu bringen. Man könne sofort große Mengen Öl fördern.
All the facilities are in place. All we're doing is refurbishing them and bringing them back up, ready to go, so we can basically just turn the wells on that already exist.
Die fragliche Pipeline war vor ziemlich genau 10 Jahren für eine weitere Ölpest verantwortlich gewesen. Für die Plattformen der Firma draußen in Bundesgewässern ist Kalifornien nicht zuständig. Für die Pipelines, die das Öl an Land bringen, aber schon. Ob wieder mehr Öl vor Kalifornien produziert wird, werden deshalb sicher auch Gerichte mitentscheiden.
Drill, baby, drill. Öl macht Geld. Das ist der Titel der heutigen Sendung. Wer an Erdöl denkt, hat direkt die schwarze, schmierige Masse vor Augen. Dabei vergessen wir aber oft, wie alt dieses schwarze Gold aus den Tiefen unseres Erdreichs tatsächlich ist. Nämlich Millionen von Jahre alt, entstanden aus den Überresten abgestorbener Pflanzen und Tiere. Wo die größten Erdölvorkommen liegen und welche Alternativen es gibt, besprechen wir jetzt mit Professor Dr. Ingo Sass. Er ist Professor an der TU Darmstadt für angewandte Geothermie und Leiter der Sektion Geoenergie am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Hallo, Herr Sass.
Hallo, grüße Sie, Frau Henschel.
Herr Professor Sass, jetzt haben wir bereits über die Bedeutung von Öl für die Wirtschaft und für die Verbraucher gesprochen. Erdöl wird vielseitig eingesetzt, das heißt, wir brauchen auch viel. Lässt sich denn sagen, wie viel Öl es auf der Welt überhaupt noch gibt, das wir verwenden können?
Na gut, wir hatten ja schon öfter den Alarm, also zum Beispiel in der Ölkrise in der Mitte der 70er, dass die Erdölreserven knapp werden. Und das sehen wir durchaus nicht so. Also es gibt noch beruhigend viele Reserven und Ressourcen auf der Welt. Es werden auch neue Lagerstätten erschlossen. Es sind dann häufig bei den Nationen die, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen dabei, also wie Saudi-Arabien und Russland. Und wir gehen davon aus, dass grundsätzlich die Erdölförderung in absehbarer Zeit nicht eingestellt werden muss aufgrund des Ölmangels. Sie wird sich verändern, weil der Preis für Öl wird steigen und möglicherweise der Bedarf dann auch sinken.
Mhm. Wo befinden sich denn noch so wesentliche Ölvorkommen im Meer, Grönland? Wo muss man sich das vorstellen? Wo ist der größte Anteil noch?
Ja, wir hatten natürlich eben schon gehört, dass Ölbohrungen immer mehr in, ich sag mal, bohrtechnisch anspruchsvolle und umwelttechnisch schwierige Umfelder verlagert werden. Und das sind natürlich die großen Becken an den Ozeanrändern, die da eine Rolle spielen. Also wir gehen davon aus eben, dass die Ölreserven einschließlich der Küstenlinien derzeit in Ländern wie Russland, Venezuela zum Beispiel besonders groß sind.
Mhm. Gerade die USA setzen ja bei der Ölgewinnung auch auf sogenanntes Fracking, also so ein Bohrer wird tief in die Erde gerammt, das Gestein so aufgebrochen und eine Flüssigkeit aus Wasser, Sand und Chemikalien in die Erde gepresst, damit dann eben Risse entstehen und das Öl freigesetzt wird. Was genau ist denn das Problem an diesem Fracking-Verfahren?
Ja, ich glaube, das Problem am Fracking-Verfahren an sich ist zunächst mal eine öffentlich-politische Reaktion, die eine rationale Diskussion vielleicht schon sehr früh verhindert hat. Grundsätzlich ist die Fracking-Technologie, also rein technologisch betrachtet, eine Technologie, die beherrscht wird, wenn bestimmte Randbedingungen eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn die Überdeckung mit vom Fracking nicht beeinflussten Gebirge hinreichend groß ist. Das ist in der Vergangenheit, besonders in den USA, häufiger mal verletzt worden. Da waren sehr geringe Überdeckungen, also von wenigen hundert Metern, die eben dazu geführt haben, dass es tatsächlich direkte Wechselwirkung mit der Oberfläche gegeben hat. Wir haben in Kanada, auch in Deutschland, in den USA und in vielen anderen ölfördernden Ländern der Erde zig Zehntausende von gefrackten Bohrungen in der technischen Vergangenheit. Und es sind nur wenige Fälle bekannt, wo es dort Probleme gegeben hat. Und in der Regel sind die aus Sicht des Reservoir-Engineerings oder der Geowissenschaften dann auch durchaus erklärlich.
Das klingt aber trotzdem für Umwelt und Menschen jetzt nicht so positiv. Sie forschen ja an der TU Darmstadt auch an Alternativen zu fossilen Brennstoffen wie Erdöl. Welche sind das zum Beispiel?
Ja, wir forschen also nicht an Alternativen zu Erdöl im Sinne von anderen fossilen Energieträgern, sondern wir forschen vor allem an Geoenergie. Und Geoenergie sehen wir eben ausdrücklich vom Begriff her als exklusive fossiler Energieträger. Das heißt, das ist zum Beispiel Geothermie oder eben auch die Speicherung von Wärmeenergie im Untergrund, würden wir auch unter Geoenergie subsumieren. Oder wir sprechen von der stofflichen Speicherung von Energieträgern, zum Beispiel Wasserstoff. Da arbeiten wir zum Beispiel dran. Wie sind die Möglichkeiten, Wasserstoff, der möglicherweise oder idealerweise dann eben erneuerbar erzeugt wurde, wie ist der zu speichern? Und da sind ein Bereich, für den wir uns da sehr interessieren, sind zum Beispiel ausgeförderte Öl- und Gaslagerstätten.
Mhm. Ja, die Zukunft der Ölförderung und auch potenzielle Alternativen, da bleibt es also spannend. Vielen Dank, Professor Dr. Ingo Sass von der TU Darmstadt, für Ihre Einschätzung. Was hat uns Erdöl denn noch so alles gebracht? Denken wir mal drüber nach. Fortschritt, Mobilität, Wärme, eine ganze Fülle an Waren, von Lebensmittelverpackungen über Einwegspritzen bis hin zu Kosmetikprodukten. Selbst die Mikrofonhalterung hier direkt vor mir besteht unter anderem aus Erdöl. Erdöl ist einfach vielseitig einsetzbar. Kein Wunder also, dass alle Staaten danach gieren. Auch in Nigeria sind nun riesige Ölvorkommen entdeckt worden. Welche Auswirkungen das auf die Menschen und die Wirtschaft in Nigeria hat, berichtet Karin Bensch.
Dominic Martins ist Geschäftsmann in Nigeria und er ist ziemlich sauer, erzählt er der Nachrichtenagentur Reuters. Die Regierung hat die Preise für Treibstoff erhöht. Wie sollen wir damit im Alltag klarkommen?
How do they want us to cope?
Als der nigerianische Präsident Bola Tinubu vor 2 Jahren ins Amt gewählt wurde, hat er die Subventionen für Treibstoff abgeschafft. Die Folge? Hohe Preise an der Zapfsäule. Seitdem ist ein Liter Benzin etwa 4-mal so teuer wie zuvor. Nigeria ist der größte Erdölproduzent in Afrika. Dennoch gab es viele Jahre lang große Probleme. Lange Autoschlangen an Tankstellen, weil es nicht genug Treibstoff gab. Auch Korruption war dabei im Spiel. Benzin und Diesel wurden sogar importiert aus Europa, arabischen Ländern, Asien und Russland. Doch seit einiger Zeit gibt es im Mega-Erdölland Nigeria einen großen Wandel. Anstatt nur Rohöl in alle Welt zu exportieren, wird nun auch Treibstoff im eigenen Land hergestellt. Dahinter steckt Milliardär Aliko Dangote. Er gilt als reichster Geschäftsmann Afrikas, hat einen persönlichen Anspruch. Ich möchte nicht der reichste Mensch, sondern der würdigste Mensch sein. Aliko Dangote hat etwas in Nigeria geschafft, das viele für unmöglich hielten. Er ließ die größte Ölraffinerie Afrikas bauen und brach damit das jahrzehntelange Monopol des nigerianischen Staates auf Ölraffination. 11 Jahre und 23 Milliarden US-Dollar später läuft der Betrieb. Jeden Tag werden in der Riesenraffinerie unter anderem Diesel, Benzin und Flugbenzin hergestellt. Das ist bedeutend für unser Land, sagt der nigerianische Finanzminister Wale Edun. Ein wichtiger Schritt in Richtung der Selbstversorgung mit Energie in Nigeria. Wir haben einen bedeutenden Schritt zur Energiesicherheit in unserem Land gemacht, ganz zu schweigen von der Selbstständigkeit. Nach Angaben des Unternehmens werden in der Raffinerie jeden Tag 650.000 Barrel Rohöl verarbeitet. Nicht einmal die Hälfte der Produktion reicht aus, um Nigeria mit Benzin und Diesel zu versorgen. 56% der Produktion sollen ins Ausland verkauft werden, sagt Devakuma Edwin, Vizepräsident von Dangote Industries. Es werden nicht nur die Treibstoffimporte unnötig gemacht, sondern durch die Exporte werden auch neue Devisen beschafft. Das Unternehmen Dangote verkauft bereits Kerosin und Flugzeugöl nach Großbritannien, Island, Spanien und die Niederlande. Der Export von Diesel nach Europa hat gerade begonnen. Aliko Dangote ist dadurch noch reicher geworden. Der Preis für Benzin an der Zapfsäule ist für viele Menschen in Nigeria jedoch noch immer zu hoch.
Während sich die Klimakrise zuspitzt, scheint es, als kommen wir einfach nicht los vom Erdöl. In Nigeria werden neue Ölvorkommen erschlossen, Kasachstan und die OPEC-Staaten pumpen gerade Unmengen an Öl aus dem Boden, US-Präsident will drillen, was das Zeug hält und der ADAC freut sich über günstige Spritpreise. Also kurz gesagt, es wird immer mehr statt weniger Öl erschlossen. Über die Auswirkungen dieses Booms auf Mensch und Umwelt sprechen wir jetzt mit Carla Remzma. Sie ist Klimaaktivistin und Mitorganisatorin der Fridays for Future-Bewegung. Frau Remzma, hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, wenn Sie jetzt sowas hören, was ich gerade alles nochmal beschrieben habe, wie geht's Ihnen damit? Wie fühlen Sie sich mit diesen aktuellen Entwicklungen?
Das, was wir gerade im Bereich der Energiewirtschaft, aber auch klimapolitisch überall sehen, ist natürlich katastrophal. Wir steuern mitten in einen Hitzesommer zu. Es ist der heißeste April jetzt in Folge. Wir haben schon wieder die 1,5 Grad Klimaerhitzung überschritten. Und währenddessen heißt es überall, wir sollen jetzt nach mehr Öl bohren, mehr Öl verbrennen, was genau diese Situation weiter anheizt. Und das, obwohl wir die dramatischen Folgen schon sehen, alleine in Deutschland und Europa überall riesige Trockenheit, schon wieder Überschwemmungen, beispielsweise im Kongo jetzt gerade in den letzten Tagen. Da ist natürlich mehr Öl und Gas auf gar keinen Fall die Antwort drauf, weil das heizt die Klimakrise nur noch weiter an.
Erleben wir ja gerade so einen fossilen Comeback oder ist das Ihrer Meinung nach vielleicht auch einfach Empfinden aktuell?
Wir erleben an vielen Stellen Angriffe auf Klimapolitik und natürlich auch handfeste klimapolitische Rückschritte, aber nicht nur. Also wenn wir uns einmal anschauen, was in den USA passiert, das sind natürlich riesige Attacken und die haben auch Auswirkungen auf Klimapolitik weltweit. Wenn wir uns hier den deutschen Wahlkampf anschauen, in dem dann auch plötzlich gesagt wurde, ach, Klimaschutz könnte man ja doch wieder irgendwie weiter hinten anstellen und die ganzen Fortschritte, die gemacht wurden, solle man doch jetzt zurückgehen. Eine Wirtschafts- und Energieministerin, die sagt, man solle die Energiewende doch einem Realitätscheck unterziehen. Da frage ich mich, der Realitätscheck, der kommt gerade mit Folge von Temperaturrekord nach Temperaturrekord bei uns an und sollte vor allem ganz, ganz dringend klar machen, dass wir ja jetzt viel mehr nochmal in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren sollten. Und da ist dieser Fokus auf fossile Energien, also was wir auch beispielsweise von dem US-Präsidenten Donald Trump erleben, der jetzt sagt, die EU sollte doch mehr LNG und mehr Öl aus den USA importieren, geht natürlich völlig in die falsche Richtung. Denn es ist klar, das hat selbst die Internationale Energieagentur gemacht, es darf keine weiteren fossilen Projekte geben, wenn man die 1,5-Grad-Grenze einhalten und damit Menschen vor immer mehr Katastrophen schützen möchte.
Sie haben jetzt gerade schon die nationale Politik, Klimapolitik und Umweltpolitik angesprochen. Es ist ja auch so, dass fossile Subventionen, also staatliche Beihilfen für fossile Energieträger laut IWF auch in Deutschland immer noch sehr hoch sind. Rund 130 Milliarden Dollar machen sie pro Jahr aus. Das ist natürlich ein hoher Anreiz auch für fossile Brennstoffe, darauf zurückzugreifen. Dazu kommt noch, dass klimaneutrale Wärme wie jetzt Solar- oder Wärmepumpen für viele Verbraucherinnen und Verbraucher oft auch einfach noch zu teuer sind. Was wünschen Sie sich da bei diesem Thema eben noch von der Bundesregierung jetzt in den kommenden Jahren?
Die Bundesregierung hat eine ganz, ganz klare Aufgabe. Da hat der Expertenrat für Klimafragen nochmal klar gemacht, Deutschland kann sein Klimaziel 2030 einhalten, aber nur, wenn man tatsächlich jetzt weiter die Schritte geht, die angefangen wurden von der Bundesregierung zuvor. Das heißt, konsequent den Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben und nicht etwa, wie die Ministerin Reiche es plant, jetzt plötzlich in fossiles Gas zu investieren und da massiv Anreize in Richtung mehr Klimazerstörung zu setzen. Aber natürlich vor allem auch nachzusteuern in den Sektoren Gebäude und Verkehr, wo ja weiterhin die Klimaziele nicht eingehalten werden und die insgesamt nur davon profitieren, dass eben die Energiewende schneller gelingt als geplant. Und da ist ganz, ganz klar, da muss man natürlich raus, davon fossile Energien zu subventionieren. Das ist völlig absurd. Wir nehmen Steuergelder und befeuern damit die Klimazerstörung in Form von Pendlerpauschale, Agrardieselsubvention, während es gleichzeitig an den essentiellen Stellen, wenn man sich anschaut, riesig erfolgreiches Projekt, das Deutschlandticket, da an Finanzierung mangelt. Obwohl klar ist, auch wenn man sich die Umfragen anschaut, wir alle Menschen in Deutschland wollen sich günstig und zuverlässig von A nach B bewegen, eben ohne dabei das Klima zu zerstören. Die Menschen wünschen sich eine Umstellung auf klimafreundliche Energie und Wärme auch, nur so, dass es bezahlbar gelingt. Und wenn da weiter natürlich die Anreize in die falsche Richtung gehen, das kann natürlich nicht sein. Und da ist ganz, ganz klar, das, was wir von der Regierung bisher erlebt haben, geht, wenn dann, in die falsche Richtung. Gleichzeitig bleibt der Koalitionsvertrag auch an vielen Stellen vage. Und da muss natürlich jetzt nachgesteuert werden mit einem klaren Programm in Richtung erneuerbare Energien ausbauen und Wärme und Mobilität bezahlbar, klimaneutral für alle machen.
Ein anderes Ziel, das Bundeskanzler Merz ja noch angekündigt hat, ist, er will Deutschland zur größten konventionellen Kriegsmacht in Europa machen und tobt ja bereits seit über 3 Jahren ein Krieg in Europa. Schon zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben Sie ja gesagt, dieser Krieg ist ein fossiler Krieg. Was meinen Sie damit? Also wie hängt da jetzt das Öl mit zusammen?
Wenn wir uns anschauen, womit Putin seinen Krieg auf die Ukraine finanziert, das sind das massiv die Einnahmen aus dem Geschäft mit fossilen Energien. Würde Europa nicht so viel Öl und Gas bei Putin kaufen, dann wäre dieser Krieg einfach nicht mehr möglich, weil nur das füllt die Kriegskassen und ermöglicht es am Ende Putin, diesen blutigen Krieg zu führen. Tatsächlich hat die EU im vergangenen Jahr mehr Geld in fossile Importe, also Öl und Gas, für Putin bezahlt, als an Hilfen in die Ukraine geschickt. Und da sieht man nochmal dieses massive Ungleichgewicht, dass halt plötzlich ganz, ganz viel Geld an eine Nation geht, die Krieg führt, während gleichzeitig die Menschen, die vor Ort von diesem völkerrechtswidrigen Krieg betroffen werden, nur einen Teil dieser Hilfe erhalten. Und was natürlich auch klar ist, ist, dass diese Abhängigkeit am Ende den Krieg auch erst ermöglicht hat. Also, dass jahrelang, jahrzehntelang Deutschland und Europa eben so massiv abhängig waren von billigem russischem Gas, hat natürlich auch jeglichen Interventionsmöglichkeiten, als schon klar war, dass dieser Angriff geplant wurde, beispielsweise auch bei der Einnahme der Krim, verhindert, weil irgendwie da diese Abhängigkeit so groß war und die Sorge vor, ja, Auswirkungen dann auf die heimische Energieversorgung, weil man sich eben so stark abhängig gemacht hat von russischem Gas. Und das droht jetzt wieder. Wir sehen Bestrebungen aus Teilen von SPD und Union. Man könnte doch vielleicht die Pipeline Nord Stream 2 wieder in Betrieb nehmen, womit man dann wieder am Ende dieses Kriegsgeschäft finanzieren würde, sich wieder abhängig machen würde von einem unzuverlässigen Partner. Und als Alternative wird dann LNG aus den USA gehandelt, obwohl auch klar ist, da ist gerade ein Präsident an der Macht, der jetzt Druck auf die EU ausübt, da mehr fossile Energien zu importieren aus den USA, obwohl total unklar ist, bleiben die USA ein verlässlicher und demokratischer Partner.
Ja, das bleibt in der Tat wohl fraglich. Vielen Dank, Klimaaktivistin Carla Remzma, für das Gespräch. Über die Zukunft des Erdöls sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Nico Pech. Er ist Professor für Plurale Ökonomik an der Uni Siegen. Aber zuerst kommen wir nochmal auf den fossilen Krieg zu sprechen, von dem Klimaaktivistin Carla Remzma gerade gesprochen hat. Russland finanziert seinen Krieg gegen die Ukraine ja zu großen Teilen durch Einnahmen aus Ölexporten, umschifft im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder mit seiner Schattenflotte das gegen Russland verhängte Ölembargo. Herr Professor Pech, welche Bedeutung hat denn jetzt dieser niedrige Ölpreis auch für die russische Wirtschaft? Also könnte das womöglich Auswirkungen auf ein baldiges Kriegsende haben?
Also ob letzteres der Fall ist, das lässt sich sehr schwer einschätzen, denn die Behauptung, dass der Krieg gegen die Ukraine, der von Russland geführt wird, ausschließlich oder hauptsächlich über Öl finanziert wird, also diese Behauptung, die ist nicht so leicht zu überprüfen. Fakt ist aber Folgendes. Vor Jahrzehnten noch hieß es immer, dass wenn ein hoher Ölpreis eintritt, dass das dann natürlich zu einer Erschütterung der Weltwirtschaft führt. Heute leben wir in einer Zeit, wo nicht nur ein zu hoher, sondern eben auch ein zu geringer Ölpreis zu einem Problem wird. Einfach deshalb, weil die Erdölabhängigkeit unserer Lebensweise dazu geführt hat, dass immer mehr Staaten, Erdölförderländer zumal, eben dazu übergegangen sind, sich komplett aus den Einnahmen der Erdölförderung zu finanzieren. Auch in Lateinamerika und in Asien ist das teilweise der Fall, aber eben auch im Falle Russlands. Und das bedeutet, wenn der Erdölpreis eine Untergrenze durchbricht, dann ist das eine Katastrophe. Dann kann es sein, dass also Volkswirtschaften plötzlich in Schieflage geraten und dann über die internationale, multilaterale ökonomische Verflechtung andere Volkswirtschaften mitreißen. Das ist natürlich jetzt eine ganz besonders prekäre Situation, zumal die Weltwirtschaft immer erdölabhängiger geworden ist in den letzten Jahren, trotz der sogenannten Energiewende.
Und würde das bedeuten, dass Russland jetzt tatsächlich durch diesen niedrigen Ölpreis mit in Mitleidenschaft gezogen werden könnte?
Absolut. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die russische Volkswirtschaft ganz stark von Erdöl abhängig ist und Putin müsste dann seiner Bevölkerung ganz andere Dinge zumuten, wenn plötzlich nicht mehr so viel Erdöleinnahmen sprießen würden. Und ob er das durchhalten kann, das ist fraglich. Ich würde mal so sagen, auf Seiten der Russen würde die Motivation, den Krieg zu beenden, mit Sicherheit steigen, wenn der Erdölpreis sinkt.
Mhm. Jetzt mal einmal weg vom Faktor Erdöl in der Kriegsführung. Wir haben es ja heute auch schon gehört. Erdöl wird auch zur Herstellung von Plastik oder in der Pharmazie und Kosmetik verwendet. Zum Großteil wird es aber eben natürlich weiterhin als fossiler Energieträger verbrannt. Herr Professor Pech, wie lange können wir es denn uns überhaupt noch leisten, Öl einfach nur zu verbrennen?
Wir können es uns überhaupt nicht mehr leisten, wenn man genau ist. Und wir konnten es uns auch schon vor 10 oder 20 Jahren nicht mehr leisten. Fakt ist aber, dass eben die Konsumkultur und vor allem auch eine globale Lebensweise, denken wir an die vielen Flugreisen, die ja permanent neue Rekorde erreichen und dann vor allem auch die Belieferung mit billigen Konsumgütern, inzwischen nicht mehr nur durch Schiffe und LKWs oder die Bahn, sondern vor allem durch Frachtflüge. Das alles hat also unsere Abhängigkeit von Rohöl immer weiter gesteigert, sodass wir entgegen eigentlich der Erkenntnis, dass wir Rohöl sparen müssten, um es für viel wichtigere Funktionen, wenn man so sagen will, aufzubewahren, einfach immer mehr Erdöl verschwenden. Das ist der Punkt.
Und gibt es einen Punkt, an dem wir Öl eben nur noch für Herstellung von Plastik oder eben in der Pharmaindustrie verwenden könnten? Also was müsste passieren, damit wir an diesen Punkt kommen?
Na gut, wenn der Erdölpreis immer weiter steigt, werden natürlich Unternehmen und werden auch die Individuen, also ihre Produktionsweisen bzw. Lebensstile so verändern, dass also erdölträchtige und damit teurer gewordene Prozesse und Objekte möglichst eingespart werden. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe die Hoffnung, dass also natürlich noch aus anderen Gründen die Kunststoffproduktion endlich mal so etwas wie einen Gipfel erreicht, ab dem dann hoffentlich ein Sinken der Kunststoffproduktion auch eintritt. Vor allem die vielen Einwegverpackungen, auch speziell in Deutschland. Wir sind ja in Europa da wirklich so etwas wie ein negativer Rekordhalter. Ja. Also hier wirklich Erdöl einzusparen, das hätte ja noch viel, viel andere Vorteile. Wir würden Abfälle würden wir natürlich auch sparen und wir würden auch natürlich die Ökologie entlasten, weil ja Kunststoffabfälle sehr oft leider eben auch thermisch verwendet werden, wie es so schön heißt. Also sie werden einfach verbrannt.
Ja, und was kann denn vielleicht auch jeder Einzelne tun, um eben seinen eigenen Erdölverbrauch zu minimieren?
Keine Flugzeuge mehr benutzen. Das Auto abschaffen, wo es geht. Das geht natürlich nicht, wenn ich in der Region lebe, das weiß ich wohl. Aber Autofahrten wirklich immer nur als letzte Konsequenz des Transports anzusehen, das ist wichtig. Ja, und dann, worüber wir gerade schon sprachen, alles zu tun, um Kunststoff zu vermeiden oder die Dinge, die aus Kunststoff sind, so lange zu nutzen, dass sie möglichst nicht nachproduziert werden müssen oder zu Abfall werden. Das ist absolut wichtig.
Mhm. Gibt es ein Minimum an Öl, auf das wir immer angewiesen sein werden? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht irgendwann in einer Welt leben könnten, in der wir nicht mehr auf Öl angewiesen sind?
Eine Welt ohne Erdöl ist wirklich anzustreben. Aber diese Welt wird nicht mehr vereinbar sein mit der Konsumgesellschaft, die wir aufgebaut haben. Ohne Erdöl keine Industriegesellschaft. Machen wir uns da nichts vor. Der sogenannte Erntefaktor, das ist der EROI, Energy Return on Energy Investment, das ist so die magische Zahl, um die sich sozusagen die Erdölindustrie, aber auch unser Wirtschaftssystem dreht. Die hat sozusagen zum Inhalt, wie viel Energie wir aufbringen müssen, um Energie zu fördern oder um Energie verfügbar zu machen. Und Erdöl ist eigentlich ein, man wagt das nicht auszusprechen, weil Erdöl so zerstörerisch ist in jeder Hinsicht, aber Erdöl ist ein einfach genialer Energieträger. Die Energiedichte, die Lagerfähigkeit, die Transportfähigkeit, dann aber auch die Multifunktionalität dahingehend, dass man mit Erdöl einfach wahnsinnig viel machen kann, ja. Das hat dazu geführt, dass unser Reichtum eben auf Erdöl gründet. Würden wir jetzt das Erdöl irgendwann abschaffen, dann hieße das wirklich, dass wir viel bescheidener leben müssten.
Also eine Welt ohne Erdöl in naher Zukunft wäre zwar wünschenswert, ist aber eher unrealistisch. Vielen Dank für die spannenden Einschätzungen, Professor Dr. Nico Pech von der Universität Siegen. Damit sind wir auch nun am Ende unserer heutigen Sendung über Rohöl angekommen, in der wir die Auswirkungen des momentan sinkenden Ölpreises auf die Weltwirtschaft, die Menschen und die Umwelt diskutiert haben. Drill, Baby, Drill. Öl macht Geld. Das war eine Folge von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sie können uns jederzeit hören in der ARD Audiothek. Das war's von uns. Mein Name ist Jessie Henschel. Vielen Dank fürs Zuhören.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.